wie wenig im Prinzip unternommen wurde, um diese Bewegung rund um Trump ernst zu nehmen und jetzt in den vergangenen 4 Jahren etwas dazu unternehmen.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.
Woran denkt ihr, wenn ihr Rechtsextremismus in den USA hört? Vielleicht an den Ku Klux Klan mit seinen brennenden Kreuzen, weißen Gewändern und spitzen Kapuzen? Heute sieht die rechtsextreme Szene dort allerdings ganz anders aus, digital vernetzt, anpassungsfähig und durch neue Gesichter geprägt. Doch die Ideologie bleibt genauso gefährlich. Hi, ich bin Miriam und heute sprechen wir über diese neuen Rechtsextremen in den USA. Bei mir ist Kurt, er ist Politikwissenschaftler und Experte für ultrarechte Bewegungen in den USA. Hi Kurt.
Hi.
Bevor wir jetzt mal so richtig loslegen, könntest du mir vielleicht kurz erklären, was genau der Unterschied zwischen Rechts- und Rechtsextremismus ist?
Ja, genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also genau, jetzt ultrarechte Bewegung. Da gibt es natürlich sozusagen diese Hassgruppen. Viele davon sind auch nicht bekannt einfach. Je weiter man sozusagen nach rechts außen kommt. Ganz klassisch sagt man in der Politikwissenschaft, unterscheidet man zwischen quasi rechtskonservativ, Mitte rechts. Das sind sozusagen die Leute, die eher konservative Ansichten innerhalb des demokratischen Spektrums haben, die traditionell eingestellt sind, die Dinge erhalten wollen, wie sie sind, etc., wirtschaftsfreundlich und dieses ganze Paket. Und dann hat man in der Regel in demokratischen Systemen davon dann die radikalere Rechte. Und das sind in der Regel dann Leute, die weniger gemäßigt sind, aber noch innerhalb des demokratischen Spektrums funktionieren wollen, agieren wollen. Und wenn wir uns dann mit Rechtsextremismus beschäftigen, dann sind das wiederum die Leute, die nochmal rechts außen davon sind und die im Prinzip einen Systemumsturz erwirken wollen, deren Extremismus sich also so ausprägt, dass sie eine andere Regierungsform haben wollen, die natürlich geprägt ist durch dann eben rechte Ideologie.
Wir haben gerade eben in der Anmoderation so einen, ja, schon so einen Verlauf angedeutet und man hört ganz viel von so neuen Rechtsextremen. Was ist denn eigentlich so neu an diesen neuen Rechtsextremen? Was macht die? Also Rechtsextremismus gibt es ja wahrscheinlich schon sehr lange, auch in den USA. Aber was ist jetzt so besonders daran?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also das ist, wenn wir über neue Dinge reden, dann sind das selten irgendwie neue Menschen, neue irgendwie Ideen, sondern in der Regel ist es so, dass Strukturen sich verändern über die Zeit und dann eben andere Sachen zulassen. Und wir haben natürlich einen rasanten Wandel erlebt, wenn wir auf die politische Ebene schauen, in Bezug auf Organisationen und in Bezug auf Medien. Und das sind, glaube ich, so die zwei Hauptfaktoren, die sich verschoben haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Also wir können uns das vielleicht so vorstellen, dass die mediale Umgebung, das ist uns, glaube ich, allen bewusst, oder zumindest uns Millennials, die wir damit jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das den jüngeren Generationen auch so, die damit aufwachsen, aber da hat sich natürlich wahnsinnig viel gewandelt in den letzten Jahren, hin zu eben so einer Vernetzung, also wo es viel leichter ist für Einzelne, natürlich Netzwerke aufzubauen, aber eben auch Organisationen verändert. Das heißt, wir haben es heutzutage seltener mit sozusagen so einem Verein zu tun, der irgendwo ein Hauptquartier hat und wo man sich trifft und irgendwie bestimmte Personen an einem Tisch hocken und irgendwie ein Logo haben, hin zu mehr so hybriden Dingen, wo mehr über die Kommunikation passiert, wo wir es eher mit digital diffuseren Netzwerken zu tun haben. Und so haben sich eben dann auch rechte Bewegungen jetzt verändert, dass sozusagen diese neuen strukturellen Faktoren genutzt werden, was es schwieriger macht zu identifizieren, wo die Grenzen verlaufen, ganz klar zu sagen, das ist jetzt rechtsextrem, das ist rechtsradikal, das ist rechts, sondern da ist das Spektrum ist fluider geworden und das hängt eben auch damit zusammen, wie wir uns heutzutage eben vernetzen und wie Organisationen sich im Prinzip auch denken.
Du hast gerade eben die ganze Zeit von dem Plural gesprochen, also Bewegungen oder Gruppen. Daraus schließe ich mal, dass es jetzt nicht nur so einen großen Klotz an Rechtsextremen in den USA gibt, sondern dass man da auch irgendwie in Gruppen differenzieren kann. Gibt es irgendeine rechtsextreme Gruppe in den USA, die du am gefährlichsten einschätzen würdest? Und wenn ja, warum?
Ja, also auch genau. Also da auch, muss man auch lange auf Traditionen gucken in den USA. Also das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal der rechten Gruppierungen in den Vereinigten Staaten, dass in der Regel also dieses Spektrum immer relativ divers ist. Also dass man auch in zentraleuropäischen oder in anderen Systemen rechte Gruppierungen hat, die sich untereinander unbedingt gar nicht so toll verstehen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, die sehr unterschiedlich personell aufgestellt sind, etc. So ist das in den USA auch. Da haben wir historische Unterschiede, da haben wir ideologische Unterschiede, da haben wir auch regionale Unterschiede. Und ich glaube, die größte Bedrohung geht in der Regel von Gruppierungen aus, die in den USA eben dann auch Zugriff auf Waffen haben. Also wir haben jetzt in der Vergangenheit sehr oft erlebt, dass sozusagen so, ja, also was dann so als Einzeltäter oder wie auch immer abgetan würde, im Prinzip terroristische Akte geübt wurden. Und ich will da jetzt kein Ranking erstellen, aber ich denke, wo die staatlichen Behörden ganz besonders drauf gucken, sind eben diese Milizengruppen, also die auch, wie gesagt, auch rechtsextrem geprägt sind im Sinne von offener Antagonismus gegenüber der Regierung. Und wo wir es eben auch in der Vergangenheit schon erlebt haben, dass hier Splittergruppen, einzelne Akteure eben auch terroristische Anschläge verübt haben. Jetzt ganz konkret vielleicht nochmal in die 90er Jahre zurückdenkend. Da gibt es diese Verflechtung eben von den Milizen, die Staatsform nicht anerkennen und dann eben auch ausgeprägter Rassismus, der zusammenkommt und dann uns zum Beispiel diesen Anschlag auf die Gebäude in Oklahoma City bringt, mit Timothy McVeigh, den Bombenanschlag in den 90er Jahren. Und solche Gruppierungen gibt es nach wie vor. Und ich denke, gerade diese Mixtur aus Rassismus und Ablehnung gegenüber den staatlichen Strukturen ist besonders potent.
Das ist auch schon ein richtiges Stichwort, so Ablehnung staatlicher Strukturen. Am Anfang haben wir auch schon den Unterschied zwischen Rechts- und Rechtsextremismus geklärt. Und da hast du auch öfters betont, dass bei Rechtsextremen oft eine große Abneigung gegenüber dem ja vorherrschenden Staatsprinzip quasi da ist. Aber wenn wir jetzt genau auf die USA schauen, was genau wollen die eigentlich? Also, wenn man dieses Staatssystem, wie es jetzt ist, nicht mehr da ist, was wollen die dann haben? Oder ist das der einzige Beweggrund, wieso zum Beispiel dann Anschläge verübt werden?
Ja, also auch da, genau, also Anschläge sind immer wirklich so eine sehr, sehr extreme Form, in der Regel, wie gesagt, ja auch so Manifeste von Einzeltätern im Prinzip dann rangezogen werden, um zu gucken, okay, woran lag das jetzt? Und da sind natürlich ganz viele Faktoren entscheidend. Aber wenn wir uns jetzt eher so die ideologischen, größeren Gruppierungen angucken und was man da im Prinzip will, dann ist das in der Regel, je weiter man nach rechts außen geht, ein privilegierter Status für eine exklusivere Gruppe. Und oftmals sprechen wir eben da im rechten Spektrum von einer Gruppenzugehörigkeit, die über externe Merkmale konstruiert wird. Also das heißt, dass oft Dinge wie eine kulturelle Herkunft oder soziale Konstrukte wie Hautfarbe oder Geschlechter vorrangig sind, also hier sozusagen eine privilegierte Stellung für beispielsweise weiße Männer zu erhalten über eine bestimmte Regierungsform, ist eines so ich glaube, so der Grundziele, bei der viele Anknüpfungspunkte sind für unterschiedliche Gruppierungen. Und da haben wir es natürlich auch mit dem religiösen Spektrum zu tun, teilweise, aber eben auch mit dem nationalistischen Spektrum, wo wir uns eine Art von Ethnonationalismus als Staatsform vorstellen können, die halt bestimmten Gruppierungen besondere Rechte zumisst, und alle anderen ausschließt, aufgrund dieser, konstruierten Merkmale.
Wenn ich an irgendwie Sturz von Staatseinrichtungen denke, habe ich immer dieses Bild im Kopf, was, glaube ich, viele von uns noch im Kopf haben, als das Kapitol in den USA gestürmt wurde. Und da, ich weiß jetzt nicht, ob, ich denke nicht, dass alle von diesen Menschen rechtsextrem waren, aber das ist auf jeden Fall ein Bild, was ich irgendwie so damit in Verbindung bringen würde. Und da stellt sich jetzt mir auch die Frage, welche Rolle jetzt Trump speziell in diesen Gruppen spielt oder wie Trumps Präsidentschaft rechtsextrem auch geholfen hat, aufzusteigen und ja, an Größe zu gewinnen oder an Macht zu gewinnen.
Ja, da haben wir es genau auch wieder mit, sagen wir mal, das sind jetzt nicht komplett neue Phänomene, dass wir es immer wieder erleben, gerade im, wie gesagt, extremeren Spektrum, dass man sich sehr bewusst ist, sehr selbstreflektiert agiert, im Sinne von, wir wissen, dass wir auf bestimmte Assoziationen etc., dass wir die nicht öffentlich werden lassen können, dass wir bestimmte Dinge in der jetzigen Regierungsform nicht sagen dürfen, dass bestimmte Dinge illegal sind, dass wir Verbindungen nicht aufstellen. Und wenn jetzt sozusagen so eine kommunikative Umgebung es ermöglicht, dass man sozusagen mit so einem Augenzwinkern, man spricht ja im Englischen auch von Dog Whistles, von so, ja, so im Prinzip so geheimen Zeichen im Prinzip setzen kann, dass man sich bekräftigt fühlt, dann ist das, dann sind das so Symbole, die aufgegriffen werden und die dann von bestimmten Gruppierungen auch als ermutigend empfunden werden. Und der Sturm des Kapitols ist dafür, glaube ich, einfach ein, so ein Textbuchbeispiel, wo wir es ja wirklich damit zu tun haben, dass Trump jetzt auch im Nachhinein es hingekriegt hat, durch die Republikanische Partei, die das erlaubt, sich davon im Prinzip zu distanzieren. Wir aber sehr wohl wissen, wir haben es ja alle gesehen, dass er dann dort stand und gesagt hat, jetzt marschieren wir zum Kapitol etc., dass er diese Direktive ausgegeben hat oder auch Rudy Giuliani etc., das direkt sozusagen dieser Menge gesagt haben und auch im Vorlauf dazu er sich nicht nur geweigert hat, sich zu distanzieren von so Gruppierungen wie den Proud Boys, sondern er dann auf der Bühne ja sowas sagt wie Stand by und Stand ready. Dass er immer wieder jetzt auch bei Reden oder bei diesen Wahlkampfauftritten, zuletzt jetzt gestern im Madison Square Garden, immer wieder ja auch also sehr bewusst im Prinzip Formulierungen wählt, Orte wählt, Tage wählt, an denen diese Events gehalten werden, die je weiter man sozusagen in das rechte Spektrum kommt, sehr wohl gelesen werden als ja, so Chiffren oder ganz dünn nur verhüllte im Prinzip Winke mit dem Zaunpfahl.
Jetzt abgesehen von Trump, ich denke nicht, dass Trump oder die Politik oder Formulierungen, die er benutzt, ja, das Einzige sind, was Rechtsextremen zum Aufstieg geholfen hat. Was sind denn andere Gründe, die geholfen haben, wieso rechtsextreme Gewalt in den USA in den letzten Jahren gestiegen ist?
Ja, wie gesagt, also Gewalt ist immer, ist wirklich schwierig zu erklären, weil wir es natürlich dann mit unterschiedlichen auch Einzelsituationen zu tun haben und man natürlich da bei den systemischen Faktoren ein bisschen schauen muss, wie die alle irgendwie zusammengehören. Man kann natürlich so sagen, dass wenn wir uns jetzt in einem Staatsgebilde vermehrt erleben, dass Angriffe aufgrund von Hautfarbe oder Herkunft etc. stattfinden, dass da möglicherweise flächendeckend irgendwie was im Gebüsch ist. Aber ganz abseits davon muss man einfach sagen, wer aufpasst, wer sich anschaut, was in den USA los ist, wer einen Kandidaten hat, der an der Spitze der Präsident war, der das Wahlkampfergebnis nicht anerkennt, der seinen Wählern sagt, dass die es das auch bitte nicht anzuerkennen haben, der sie dazu aufruft, im Prinzip den Kongress, also die Demokratie zu stürmen, wer im Prinzip jetzt relativ unverhohlen auf seiner sozialen Medienplattform davon spricht, dass man Lager aufbaut und dass man die Feinde der Nation ausmerzen muss, etc. Da haben wir es natürlich mit Signalen zu tun, wo der politische Apparat sehr genau hinschaut und dann das natürlich auch Konsequenzen hat, wer verfolgt wird, wer sozusagen dann im Gefängnis bleiben muss, wer möglicherweise darauf hofft, einen Pardon zu bekommen für solche Tätigkeiten und so weiter. Und wir haben es natürlich auch mit Sicherheitsinstitutionen zu tun in den USA, wo nicht unbedingt direkt klar ist, dass die für alle Zeiten halt die ja, die Verfassung aufrechterhalten müssen, etc. Also wir haben gesehen beim 6. Januar viele Angehörige eben auch aus der Polizei, aus Polizeigewerkschaften, aus dem Militär, also Marines waren auch dabei, die angeklagt wurden, etc. Das sind jetzt nicht nur so diese paramilitärischen Organisationen, sondern da sind auch tatsächlich, da ist Overlap eben mit auch den Staatsstrukturen zu sehen. Und dann haben wir es natürlich mit einem Gebilde zu tun, wo es sehr, sehr wichtig ist, was von oben kommt.
Nehmen wir jetzt mal an, dass nicht Trump die Wahl gewinnen würde, sondern Kamala Harris. Was müsste Harris tun, um dieses Problem vom steigenden Rechtsextremismus in den USA überhaupt mal in den Griff zu bekommen oder anzugehen?
Was ich sagen muss, ist, was schockierend für mich ist und viele meiner Kolleginnen, wie wenig im Prinzip unternommen wurde, um diese Bewegung rund um Trump ernst zu nehmen und jetzt in den vergangenen 4 Jahren etwas dazu unternehmen. Also mit anderen Worten, also wir haben es jetzt mit dem Versagen diverser Brandmauern der Demokratie zu tun, die wir schon erlebt haben. Und das macht oft nicht irgendwie sexy Überschriften, wenn irgendwas nicht passiert. Aber da ist sehr, sehr viel nicht passiert in den letzten 4 Jahren. Also wir haben es jetzt eben auch, ja, also ich bin ein bisschen rat, weil teilweise weist man auf diese Dinge hin und auch Journalistinnen, Journalisten, Medien, auch Kollegen verstehen nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie nicht eine Seite einnimmt, wenn man darauf hinweist, dass unter normalen Umständen jemand, der jetzt etwas 34 Mal convicted ist im State of New York, eigentlich nicht Anwärter auf die Präsidentschaft sein könnte. Dass jemand, der zweimal impeached wurde und von der eigenen Partei irgendwie nicht vernünftig im Prinzip dann auch diszipliniert wurde, möglicherweise nicht ins Weiße Haus kommen sollte. Dass jemand, der halt im Prinzip die Nazi-Rhetorik jetzt offen, unverhohlen, als Teil seiner politischen Plattform irgendwie nimmt, dass das nicht toleriert werden sollte eigentlich in einem demokratischen System. Also wir haben es hier mit einem Versagen zu tun, was deutlich schon länger voranschreitet als jetzt dieser Wahlkampf. Und ja, wo es auch jetzt bei dem Ausgang der Wahl, dass Harris, das Weiße Haus, wahnsinnig wichtig sein wird, wie die anderen Verteilungen aussehen. Also auf Bundesebene, sowie im Kongress. Und die Zahlen einfach dafür da sein müssten, dann auf institutionellem Wege hier nochmal ein paar Riegel vorzuschieben.
Ja, danke, dass du das Problem gerade nochmal adressiert hast, dass es eben nicht nur irgendwie eine Person lösen kann, sondern dass es so ein ganzes grundlegendes Problem auch in diesem Aufbau des Systems ist, würde ich sagen, und dass es überhaupt möglich ist. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel in Deutschland nicht vorstellen, dass ja ein Straftäter mehrmals überhaupt noch zur Wahl zugelassen wird und der eben dann noch so eine große Schlüsselrolle in dem Thema spielt, was wir jetzt gerade eben besprochen haben.
Ja,
Genau.
aber auch, also man muss auch da sagen, wenn man ein bisschen zurückguckt, das ist jetzt auch kein Einzelfall, die USA, also es wird immer so getan, als wäre die USA immer so ein kompletter Outlier und mit nichts vergleichbar. Aber wir haben ja in Deutschland eigentlich eine historische Erfahrung damit, wie Demokratien scheitern können. Die haben die Amerikaner jetzt in dem Sinne noch nicht unbedingt. Aber wir können natürlich auch ein bisschen lernen davon in unserem zentraleuropäischen System, dass hier ein rasanter Wandel eben der medialen Umgebung gekoppelt an eben eine neue Form radikaler Politik sehr, sehr wohl das Zeug dazu hat, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln zu unterminieren. Und das sind, glaube ich, Lektionen, die wir sehr, sehr schnell lernen müssen. Und wo jetzt auch nicht irgendwie irgendein Professor, der jetzt gerade in Dänemark sitzt, die Antworten drauf hat, aber wo man sich, glaube ich, ein bisschen mehr wünschen würde, dass die Institutionen, die aktuell regieren, merken, was passiert, wenn man einfach diesen Bewegungen und dem Anknüpfen an die geduldete Politik Spielraum lässt. Das geht dann, glaube ich, schneller, als man das wahrhaben möchte.
Ja, Kurt, danke dir für deine Zeit und dass du meinen Fragen so geantwortet hast. Möchtest du noch irgendwas so mit auf den Weg gehen? Möchtest du noch irgendwas sagen, was hier zu kurz gekommen ist oder so?
Ja, genau, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wer das hier hört oder wer auf mich hört oder wie auch immer, aber genau, ich habe in letzter Zeit irgendwie oft das Gefühl, dass immer, wenn ich irgendwie was sage, dass das sehr deprimierend klingt. Und ich würde halt irgendwie denken, es ist wirklich, glaube ich, wichtig, dass alle momentan wirklich aufpassen. Nicht nur, was in den USA passiert, sondern auch, was in den eigenen Ländern passiert. Und dass gerade junge Menschen sich das wirklich bis zu Ende durchdenken, was angeklickt wird, was man weitergibt, etc. Und was man damit auch bekräftigt. Also man muss sich nicht als rechts oder rechtsradikal denken selber, man muss nicht irgendwie in diese Ecke gestellt werden wollen oder nicht. Aber wir haben alle im Moment sozusagen eine Teilhabe an diesen diskursiven Formationen, wo Dinge sehr schnell weitergegeben werden, und wir Sachen amplifizieren, die letztendlich eben einer bestimmten Form der Politik zuträglich sind. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt, und da sehr schnell lernt, womit wir es zu tun haben. Also aufpassen und sich nicht entmutigen lassen von so Downern wie mir, aber halt zueinander finden, ne? Zu den richtigen Leuten finden, zu den guten Leuten finden, zueinander halten, Toleranz üben, Solidarität üben und sich darauf vorbereiten, dass das ungemütlicher wird noch.
Danke dir für das Interview.
Ja, danke auch. Danke für die Zeit.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.